sehr wichtiger Aspekt in diesem Krishna-Lila ist offensichtlich, du machst jetzt eine Übersetzung. Sehr leise, okay. Please sit, Radha Kripa, you need a translation. Krishna ist jetzt unter Wasser erschienen und spricht dort und bläst in sein Muschelhorn und die Bewohner bringen ihre Ehrbietung dar. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Moment für uns alle, um zu verstehen, dass Krishna-Lila tatsächlich jenseits des Einflusses der materiellen Natur stattfindet. Wir können nicht so ein Mickey-Maus-Verständnis von Krishna haben, zu Deutsch gesagt. Es ist auf der Ebene des Bewusstseins, wo das stattfindet. Es möglich durch die Swarup-Shakti, die innere Energie des Herrn, dass diese Dinge geschehen. Ein sehr schönes anderes Beispiel ist, wie eines Tages die Bewohner von die Kuhherdenjungen zu Krishnas Mutter Yashoda kommen und sagen, Mutter Yashoda, Krishna hat Erde gegessen. So Mutter Yashoda lebt ganz in der Haltung der Mutter. Für sie ist es klar, wenn das Kind, seine Mutter ist klar, wenn das Kind Erde ist, dann kommt es zu Durchfallstörungen und anderen Störungen. Sie geht also auf Krishna zu mit der Absicht, ihn also wirklich zu erziehen, dass man Erde nicht isst als Kind. Wir haben Rangini, sie ist ja Kindergärtnerin und als Kindergärtnerin muss man, glaube ich, Kinder auch erziehen. Das ist nicht gut für dich, mein liebes Kind. Und das, so denkt Mutter Yashoda also über Krishna nach und denkt, Mensch, ich muss Krishna bewahren vor diesem schrecklichen Fehler, Erde zu essen. Und sie sagt, hey, Gopal, du isst Erde? Nein! Alle meine Freunde haben sich gegen mich verschworen, um mich bei dir in ein schlechtes Licht zu rücken, Yashoda. Wo sagt Yashoda, wenn du nicht Erde gegessen hast, dann wollen wir das doch, können wir das ganz einfach nachschenken. Mach deinen Mund dann bitte auf, dann sehe ich schon. So Krishna macht in diesem Augenblick seinen Mund auf. Viele kennen schon das Krishna-Lila. Krishna wird tot, offenbart seine Füllen. Als Mutter Yashoda in den Mund von Krishna schaut, sieht sie nicht nur ein bisschen Erde, sondern die unterschiedlichen Planetensysteme im Universum. Sie sieht auch den Erdplaneten. Und auf dem Erdplaneten sieht sie durch eine besondere Schau Krishna, der gerade den Mund aufmacht, während sie zuschaut und in den Mund hineinschaut. Und in dem Mund von Krishna sieht sie durch eine besondere Schau wieder den Erdplaneten und darauf Krishna, der gerade den Mund aufmacht, ihr zu zeigen, dass er keine Erde gegessen hat. Und da sieht sie in dem Mund wieder den Erdplaneten und sich da drin. Nun, das muss man sich mal vorstellen. Krishna ist im Universum erschienen, aber das ganze Universum befindet sich gleichzeitig in ihm. Wie will man das geometrisch verstehen? Malis, du bist architektonische Zeichnerin. Wie will man das zeichnen? Nicht? Das ist etwas total jenseits der Begriffe von Raum und Zeit. Krishna ist in einer ganz bestimmten Zeit, der Epoche, erschienen und im Universum macht den Mund auf und da ist das Universum in ihm drin. Wie soll das gehen, Lars, esoterisch jetzt? Mikrokosmos im Makrokosmos. Aber dann ist da wieder noch ein Mikrokosmos und noch und so weiter. Also Krishna offenbart, dass er jenseits der Naturgesetze ist. Und in dem Augenblick hört man in Vrindavan einen unerwarteten Klang. Miau! Und Krishna fängt an zu weinen. Eine Katze hat geschrien. die von einem Pritschbasi von der Milch weggescheucht wurde. Ja, oh. Krishna hört das Schreien und macht sich Sorgen und fängt an zu weinen, weil er ein kleines Kind ist. Mutter Yashoda denkt sofort, also was ich da gerade gesehen habe, ist so und so alles eine magische Illusion, das kommt irgendwie so zustande, und nimmt ihren Krishna auf den Schoß. Jetzt aber genug mit diesen Spekulationen und diesen Anschauungen des Universums, das sind alles magische Dinge. Trinkt bitte jetzt Milch und macht sich frei, dass das Kind die Milch trinken kann. Das ist Vrindavan. Mir ist es wichtig, das so zu schildern. Es ist völlig jenseits der materiellen Naturgesetze, was sich im Krishna-Bewusstsein so befindet. Und es wird alles harmonisch miteinander verbunden im Königreich der Liebe, im Vrindavan. Mutter Yashoda liebt Krishna und will Krishna weiterleben als Krishna und ist eigentlich sehr dankbar, dass die Katze aufjault und Krishna gestört wird und weint, sodass sie ihn auch wirklich jetzt nicht sieht als den kosmischen Herrn des Universums, sondern als das Kind, welches sie braucht. Und sofort ist sie zur Stelle, um ihren mütterlichen Rasa mit Krishna auszukosten. So muss man Vrindavan verstehen. Es ist das Königreich der Liebe. Und wir werden jetzt noch. Was ist da? Die Tolkien, das hat ja eben mal gesehen. Gut. Jetzt sehen wir jetzt weiter. Weise befreite Shri Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes, sein Vater, und brachte ihn voller Jubel zu seinen Freunden zurück. Es hatte Nanda Maharaj in großes Erstaunen versetzt, dass der mächtige Halbgott Varuna trotz seines außerordentlichen Reichtums Krishna solchen Respekt entgegenbrachte. Voller Verwunderung erzählte Nanda seinen Freunden und Verwandten alles, was geschehen war. Und er brachte dabei immer wieder zum Ausdruck, dass es ihm einfach unverständlich sei. Ich kann Krishna nicht verstehen. Er kommt in den Unterwasser hinein, bläst in sein Muschelhorn und der machtvolle Halbgott des Wassers bringt ihm seine Ehrbietung dar, nachdem er mich entführt hatte. Krishna muss so machtvoll sein, dass alle Halbgötter, nicht nur Varuna, unglaublichen Muffel vor ihm haben. Obwohl Sri Krishna schon so viele Wundertaten vollbracht hatte, konnten sich Nanda Maharaj und Mutter Yashoda nicht vorstellen, dass er die höchste Persönlichkeit Gottes war. Vielmehr sahen sie in ihm immer ihren geliebten Sohn. Und so verstand Nanda Maharaj auch nicht, dass Varuna Krishna deswegen verehrt hatte, weil Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Nanda dachte einfach, Krishna sei ein so wundervolles Kind, dass ihm sogar Varuna alle Ehre erwies. Die Freunde Nanda Maharajas, die Kuhhirten, fragten sich sogar noch, ob Krishna wohl die höchste Persönlichkeit sei und ob er gekommen sei, um ihnen allen Erlösung zu gewähren? Als die Kuhhirten auf diese Weise untereinander Mutmaßungen anstellte, beschloss Krishna, der ihre Gedanken erriet, ihnen alle Zweifel daran zu nehmen, dass ihr Bestimmungsort tatsächlich das spirituelle Königreich war. Und so offenbarte er ihm die spirituelle Welt. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare, Hare. Hare Rama, Hare Rama. Sehr wichtiger Punkt in der Krishna-Lila. Die Kuhhirtenjungen fragen sich, wer ist dieser Krishna, der immer so außergewöhnliche Dinge macht? Jetzt ist er gerade getaucht in die Yamuna und hat plötzlich seinen Vater Nanda Maharaj von einem weit entlegenen Ort zurückgebracht. Und Nanda Maharaj beschreibt, wie er in einer großen Unterwasserpalast war, der mit Juwelen geschmückt war, und dort auf dem Thron war Varuna, das machtvollste Wesen, das über das Wasser regiert. Und sofort hat Nanda Maharaj rausgegeben und ist aufgetaucht. Ich weiß nicht, ob ihr davon Kenntnis habt, aber für Yogis ist es sehr einfach, die Wasserwege zu benutzen, die sozusagen auch mystische Reisewege für sie darstellen. Wenn ein Yogi zum Beispiel in die Ganga eintaucht, ist es nicht unüblich für ihn, aufzutauchen im Ozean und dort am Strand dann zu meditieren, weil es sich besser eignet für die Meditation im Augenblick aus einem bestimmten esoterischen Grund. Es ist nicht unüblich für Yogis, sich über Raum und Zeit hinwegzusetzen und so zu reisen. Die Kuhhirten nun haben viele solche Dinge gesehen. Sie haben bei Krishna gesehen, dass er den Govardhan-Hügel emporhielt für 7 Tage, als die Regenfluten durch Indra kamen. Und sie haben gesehen, wie Krishna mühelos unter dem gewaltigen Govardhan-Berg Häuser manifestiert hatte, aus Juwelen, damit die sich ausruhen konnten. Sie waren aber so angezogen zu Krishna, dass sie gar nicht diese Häuser benutzten, sondern einfach nur da standen und auf Krishna schauen. Denn normalerweise sehen die Bewohner von Vrindavan nicht Krishna ununterbrochen, sondern eben nur, wenn er zu am Morgen losgeht, um die Kühe zu hüten, dann spielt er den ganzen Zeit in dem Wald von Vrindavan und kommt dann abends zurück von den Weidegründen. Dann nimmt er sofort eine Dusche und kommt dann, nachdem er gegessen hat, in den großen Gemeindehaus von Vrindavan, das Versammlungshaus, mit Balaram zusammen, wo er dann sitzt und sich allerlei abendliche Vergnügungen anschaut. Also da gibt es Trapezkünstler und Leute, die balancieren können. Und dann gibt es eben die Geschichtenerzähler. Madhukanta, der Honigkehlige, und Snigdhakanta, der Ghee-Kehlige. Diese beiden treten dann auf und singen in schnell komponierten Versen, was Krishna am Tag in Vrindavan gemacht hat. Das ist die Nachrichtenagentur. Da gibt es also kein Fernsehen, Tagesschau und so, sondern Snigdhakanta und Madhukanta, die also jeweils erzählen, was gerade war. Ich denke, du kannst ja die Fenster aufmachen. Dass wir, ich glaube, das regnet nicht mehr so heavy, oder? Ramgopal, willst du denn ganz kurz vielleicht die Luken aufmachen? Weil, so, die sind also das Fernsehen, die Fernsehübertragung. Und, oh gut. Yes, I think we should do some fresh air for the devotees. Und dann sehen die halt Krishna die ganze Zeit. Also, die Bewohner von Vrindavan sind so angezogen zu Krishna, dass ihnen eigentlich egal ist, ob er Gott ist oder nicht Gott ist. Aber hier an diesem Tag reden sie so über sich. Also irgendwas ist Besonderes mit diesem Jungen. Und sie beschließen, der Sache auf den Grund zu gehen. Sie wollen das herausfinden. Wer ist jetzt dieser Krishna? Und Krishna weiß davon. Und Prabhupada erzählt das, was Krishna dann macht. Krishna führte die Kuhhirten also zu dem See, wo er später auch Akura, die Vaikuntha-Planeten, offenbarte. Als die Männer, allen voran Nanda Maharaj, das Ufer dieses Sees erreichten, nahmen sie sogleich ein Bad, und während sie im Wasser standen, sahen sie plötzlich den spirituellen Himmel und alle Vaikuntha-Lokas in ihrer ganzen Fülle. Die sehen in diesem Augenblick, die sehen in diesem Augenblick, dass tatsächlich in einer spirituellen Wirklichkeit die spirituelle Welt ihnen offenbart wird. Und was sie in der spirituellen Welt sehen, macht sie völlig sprachlos. Sie sehen den Fluss Yamuna nur auf ein bisschen andere Art und Weise. Sie sehen den Govardhanberg nur auf eine etwas andere Art und Weise. Sie sehen den glitzernden Staub von Vrindavan, der aussieht wie Juwelenstaub, nur auf eine etwas andere Art und Weise. Und sie sehen Bäume, die sie sofort wiedererkennen. Nur diese Bäume bestehen manchmal aus Juwelen und Rubinen und manchmal aus Schlagsahne, habe ich gehört. Also, wenn wir Schlagsahne können, an Krishna erinnern, an die spirituelle Welt. Und sie sehen also alles in der, sie sehen die spirituelle Dimension und fragen sich, was ist denn jetzt los? Wir sehen den gleichen Ort, wo wir jetzt mit Krishna zusammen sind, in der spirituellen Dimension. Und plötzlich verstehen sie für einen kurzen Augenblick alles. Alles über Krishnas göttliches Erscheinen. Sie verstehen, Mensch, hier ist ja die spirituelle Welt. Wir leben in der spirituellen Welt. Wir haben die ganze Zeit in der spirituellen Welt gelebt. Und jetzt hat Krishna uns gezeigt, dass sie in einer anderen Dimension existiert. Und sie sind bewundert. Sie sind voller Bewunderung. Und Prabhupada beschreibt das hier, was in ihnen vorgeht, so emotional. Nanda Maharaj und alle anderen Kuhhirten fühlten sich bei diesem Anblick in tiefe Glückseligkeit getaucht. Und als sie wieder aus dem Fluss stiegen, sahen sie Krishna, der mit erlesenen Gebeten verehrt wurde. Sie beten also. Ich möchte euch ein bisschen weiter vorlesen aus dem Krishna-Buch. Krishna, könnt ihr akustisch alles verstehen? Auch Masi? Gut. Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, ist stets darum bemüht, den bedingten Seelen das Wissen zukommen zu lassen, dass es weit jenseits der materiellen Welt eine spirituelle Welt gibt. Eine Welt, die mit den unzähligen Universen dieser materiellen Energie nichts, absolut nichts zu tun hat. Krishna ist natürlich jeder bedingten Seele stets gütig gesinnt. Doch seinen Geweihten ist er immer besonders zugeneigt, wie dies auch in der Bhagavad Gita bestätigt wird. Als Krishna die Fragen der Kuhhirten hörte, hielt er es deshalb sofort für angebracht, seinen Geweihten in Vrindavan die spirituelle Welt und die daran befindlichen Vaikuntha-Planeten zu zeigen. Jede bedingte Seele in der materiellen Welt wird von der Finsternis der Unwissenheit bedeckt. Mit anderen Worten, alle bedingten Seelen befinden sich in der körperlichen Auffassung des Lebens. Und jetzt beschreibt Prabhupada diese körperliche Auffassung des Lebens und ihre Auswirkungen auf unser Bewusstsein sehr ausgiebig. Aber wir möchten kurz hier noch innehalten und uns ganz kurz daran erinnern, wie Krishna für die bedingte Seele erscheint, um die Unwissenheit von ihr wegzunehmen. Das erste ist so, dass Krishna sich erweitert als Mahavishnu und von ihm gehen die materiellen Welten aus, genauso wie jemand, der unter Wasser atmet, die Luftblasen manifestiert. So gehen also vom Mahavishnu, von Gottes Atem, die Welten wie Luftblasen aus. Dann erscheint er innerhalb dieser Universen immer wieder als Avatar, das heißt als jemand, der mit einer göttlichen Botschaft von der spirituellen Welt in die materielle Welt herabscheint. Krishna erscheint aber auch in jedem einzelnen Herz der bedingten Seele einer jeden, auch von Ananda Chaitanya, erscheint als die Überseele. Im Augenblick, wo jemand anfängt, nach Krishna zu suchen, wird die Überseele unglaublich aktiv und führt das Lebewesen zu den Devotees von Krishna hin, in deren Herzen Krishna nochmal erscheint. Und dann erscheint Krishna schließlich, um den bedingten Seelen das ganz einfach zu machen, direkt vor ihnen als die transzendentale Bildgestalt, wie Radha Madan Mohan, die ihr hoffentlich, ich hoffe, dass ihr alle zu Krishnas Geburtstag kommt und Radha Madan Mohan dann feiert, weil Radha Madan Mohan eben sehr Krishna-mäßig ist. Die werden sich auch in einer ganz neuen Art zeigen. Sie haben einen unglaublichen Plan an Janmashtami. Manche von euch werden schockerfüllt auf die Knie sinken. Da ist etwas ganz Besonderes, ein Plan von Krishna an seinem Geburtstag. Aber mehr darf ich nicht sagen, sonst kriege ich Ärger von Golokadam und von Madan Mohan. So, jetzt Krishna erscheint also, um Vorkehrungen zu machen, dass wir endlich unseren Blick aus der materiellen Welt heben und zu Krishna kommen. Aber hier beschreibt jetzt Prabhupada unser Ordinary Consciousness. Jeder lebt unter der falschen Vorstellung, dass er zu dieser materiellen Welt gehöre. Kennst du das, Olivier? Und diese Lebensauffassung, dass wir nämlich zu dieser materiellen Welt gehören, ist die Ursache, dass jeder in Unwissenheit handelt und dann in den verschiedensten Lebensformen geboren wird. Die Tätigkeiten, die ein Lebewesen in einem bestimmten Körper ausführt, werden Karma, das heißt reaktionsbringende Tätigkeiten genannt. Alle bedingten Seelen, die sich in der körperlichen Lebensauffassung befinden, sind gezwungen, gemäß ihrem jeweiligen Körper zu handeln. Und dadurch bestimmen sie ihre nächste Lebensform. Weil diese unglücklichen Seelen nicht das Geringste über die spirituelle Welt wissen, wenden sie sich im Allgemeinen auch nicht spirituellen Tätigkeiten zu, die als Bhakti-Yoga bezeichnet werden. Wenn nun diejenigen, die Bhakti-Yoga mit Erfolg praktizieren, ihren gegenwärtigen Körper verlassen, werden sie direkt in die spirituelle Welt erhoben und erreichen einen der Vaikuntha-Planeten. Die Einwohner von Vrindavan sind alle reine Gottgeweihte. Und wenn sie ihren Körper verlassen, dann ist ihr Bestimmungsort Krishna-Loka. Somit lassen sie sogar die Vaikuntha-Lokas, das ist eine andere spirituelle Ebene, hinter sich. Mit anderen Worten, das ist jetzt etwas, was sich auf uns bezieht. Mit anderen Worten, diejenigen, die ununterbrochen im Krishna-Bewusstsein beschäftigt sind und reifen, rein hingebungsvollen Dienst darbringen, bekommen die Möglichkeit, nach ihrem Tod in einem der Universen dieser materiellen Welt Krishnas Gemeinschaft zu erlangen. Denn Krishnas Spiele finden fortwährend statt, entweder in diesem Universum oder in einem anderen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Reifen hingebungsvollen Dienst auszuführen. Der hingebungsvolle Dienst ist reif oder unreif wie eine Mango, die mal grün und dann goldgelb reif ist. Wenn man grünen hingebungsvollen Dienst ausführt, stellt man sich selbst in den Mittelpunkt. Oh, ich will was erleben, ich will mich glücklich machen. Wenn man reifen hingebungsvollen Dienst ausführt, ist eine Transformation hat stattgefunden. Dann stellt man nicht seine Freude in den Mittelpunkt, sondern man will Krishna zufriedenstellen. Also das ist der Übergang vom grünen zu reifen hingebungsvollen Dienst. Und wenn jetzt jemand die Vollkommenheit erlangt hat im hingebungsvollen Dienst, man nennt das Bhava, dann ist nicht so, dass er sofort in die spirituelle das Königreich Gottes hinkommt, sondern er wird an einem Ort in der materiellen Welt wiedergeboren, wo Krishna gerade seine Spiele ausführt, seine spirituellen Aktivitäten. Und dort begegnet er Krishna das erste Mal. Radha Krishna. Wenn die Seele Radha Krishna das erste Mal begegnet, fragt sie sich, wo soll ich denn jetzt hingucken? Krishna ist so anziehend, aber neben ihm ist jemand, der fast noch anziehender auf mich wirkt. Radharani. Und so wird die Seele von einer ekstatischen Gottesverwirklichung überwältigt und lernt dann dort, wie sie sich direkt in Radha und Krishnas Dienst beschäftigen. Und das ist nicht mehr Bücher verteilen oder eine Schiffstour zu organisieren oder Gürzlis zu backen oder ein Preaching-Ereignis zu planen. Denn dieser Service, den man dann tut, ist Wasserschöpfen aufs goldenen Krügen, um damit die Lotusfüße des göttlichen Paares zu waschen, verschiedene Zubereitungen zu präsentieren, Blumengirlanden aufzuziehen und all diese Dinge, die Lila-spezifisch sind. Nicht? Das lernt man im Lila selber. Und zwar dem Lila, was Krishna hier in der materiellen Welt ausführt. Prabhupada sagt, dass Krishnas Spiele also immer in der materiellen Welt gegenwärtig sind. Er sagt, Krishnas Spiele finden fortwährend statt, entweder in diesem Universum, das war vor 5000 Jahren, oder in einem anderen, genau wie der Lauf der Sonne auf dieser Erde fortwährend an immer neuen Orten als Sonnenaufgang gesehen wird, so findet auch der Krishna-Lila, das heißt das transzendentale Erscheinen und die transzendentalen Spiele Krishnas, fortwährend an neuen Orten statt, entweder in diesem oder in einem anderen Universum. Die gereiften Gottgeweihten also, die den Vorgang des Krishna-Bewusstseins bis zu seiner Vollkommenheit ausgeführt haben, gelangen in das Universum, wo Krishna gerade erscheint. In diesem bestimmten Universum bekommen die Gottgeweihten ihre erste Gelegenheit, mit Krishna persönlich und unmittelbar zusammen zu sein. Diese Ausbildung findet so statt, wie wir es in Krishnas Vrindavan-Lila auf der Erde sehen können. Ich werde gesagt, dass einer der Gefährten Krishnas dann auf uns zutritt und sagt, O Neuankömmling, also dein Dienst zu Krishna ist, du musst losgehen und diese Jasminblüten pflücken, aber zur Nachtzeit, wenn sie am meisten Duft verströmen. Und dann wird man da so ausgebildet. Krishna offenbarte deshalb die Vaikuntha-Planeten in ihrer ganzen Fülle, sodass die Einwohner von Vrindavan ihren Bestimmungsort erkennen konnten. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.